HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Schriftsteller und Leiter des Tiflisser Goethe-Instituts Stefan Wackwitz. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Stefan Wackwitz, geboren 1952 in Stuttgart, hat zahlreiche Essays und Bücher veröffentlicht und leitet seit 2011 das Goethe-Institut in Tiflis. Herr Wackwitz, in Ihrer langen Laufbahn am Goethe-Institut waren Sie in vielen verschiedenen Städten der Welt. Ihre letzte Station, jetzt kurz vor der Pensionierung, mit 65 wird man pensioniert normalerweise, sind Sie in Tiflis, wo Sie seit 2011 dieses Institut leiten. Sie haben auch diese Hauptstadt, diese georgische Hauptstadt Tiflis in mehreren Essays beschrieben. Was hat Sie denn damals gereizt, sich für Tiflis zu bewerben? Sie waren ja vorher in New York.
Ja, also ich habe eigentlich gern in New York gearbeitet. Und seltsamerweise aber habe ich nicht so furchtbar gern dort gelebt. Das ist eigentlich deshalb seltsam, weil ich sonst wahnsinnig amerikanophil bin in allem, was Musik oder Literatur oder Philosophie oder Kunst angeht. Aber ich habe mich während meiner Zeit in New York eigentlich immer sehr gesehnt nach den etwas wärmeren Sozialmilieus der östlichen Hemisphäre, wo ich davor lange gewesen bin, also in Krakau in Polen und in Bratislava in der Slowakei. Und dann wurde das frei und dann habe ich mich da einfach hinbeworben, blind eigentlich, und dachte, es ist so ein bisschen so wie in Polen. Ist es in mancher Hinsicht auch, aber in vieler Hinsicht ist es auch wieder sehr, sehr anders. Es ist einerseits viel orientalischer, ja, es ist eigentlich schon eine sehr südliche Gesellschaft. Und es ist andererseits ein großer Unterschied zwischen einer ehemaligen Volksdemokratie und einer ehemaligen Sowjetrepublik. Da gibt es noch große Unterschiede. Sie müssen einfach, glaube ich, sehen, in den Volksdemokratien sind weniger Leute umgekommen. Da sind 30 Jahre sind eben noch nicht Volksdemokratie gewesen. Und das merkt man irgendwie an der Atmosphäre der Gesellschaft.
Ich will aber noch einen kurzen Moment zurückkommen auf diese Zeit in New York. Mhm. Als Sie dorthin gekommen sind, ich glaube, das war noch die Bush-Ära.
Das war die Bush-Ära. Ja, das war die Bush-Ära. Ja.
Das heißt, Sie haben diesen Übergang von Bush zu Obama doch dann hautnah verfolgen können.
Ja. Also ich habe das damals als einen sehr euphorischen Moment erlebt. Also ich habe damals auf der Grenze von Yorkville und Südharlem auf der Ostseite gelebt, und an dem Wahlabend war ich downtown, ich weiß eigentlich gar nicht mal warum, und als es dann klar war, dass Obama gewonnen hat, waren alle Taxis nach Harlem ausgebucht und die Leute sind zu Fuß da hochgelaufen auf der Second Avenue. Ich bin dann da auch gewesen und das war also ein fast utopischer Moment der Freude und Befreiung. Also
bei der schwarzen Bevölkerung.
Bei der Bevölkerung in Harlem, ja. Aber eben auch viele, viele Weiße waren natürlich auch da. Harlem ist ja damals sowieso so eins der Viertel gewesen, die sich sehr gemacht haben und also wo also auch ein ökonomischer Aufschwung auch da war, der fast so ein bisschen erinnert hat an diese postsowjetischen Gesellschaften. Also überall gab es dann so Cafés und Läden, die so Pop-up-Stores und lauter so Sachen. Es war ein sehr, sehr interessantes Viertel damals. Und dann eben auch die, kann mich gut erinnern an die Inauguration von Obama, wo wir im Institut das alle angeguckt haben und ich habe irgendwie Sekt spendiert, weil es mein Geburtstag auch war. Und als er dann, also ist ja ein sehr, sehr eindrucksvoller Redner, und als er dann seine Inauguration Speech gehalten hat, da haben viele Kollegen geweint und vor Rührung und Freude, und es war wirklich das Gefühl, Amerika wird nie mehr dasselbe Land sein, und große Hoffnungen, die dann allerdings nicht wirklich erfüllt worden sind, denke ich. Und das wird auch einer der Gründe sein, warum das Pendel in diese ganz andere Richtung jetzt ausgeschlagen ist.
Als Sie dann nach Tiflis kamen, haben Sie, ich glaube, das kann man allgemein als biografisches Motiv bei Ihnen rekonstruieren, über Tiflis auch geschrieben. Sie haben über die Orte, an denen Sie sich aufgehalten haben, eben meistens mit dem Goethe-Institut dann auch Essays verfasst. Manche von denen sind dann auch gesammelt als Bücher erschienen. Aber Sie haben diese Stadt Tiflis zunächst zu Fuß durchwandert. Auch das scheint etwas zu sein, was Ihnen irgendwie für das Schreiben besonders geeignet erscheint. Weshalb ist denn dieses Spazierengehen eigentlich so für einen Essayisten ideal?
Also es ist einfach eine relativ billige und gesundheitsförderliche Methode der Beobachtung, der Aufmerksamkeitskonzentration und Aufmerksamkeitsproduktion. Es ist ja auch so, dass die große Zeit des Essayismus in Deutschland, die 20er Jahre, eigentlich auch die Jahre der Spaziergangs-Essayistik waren, also bei Franz Hessel oder bei Walter Benjamin oder bei dem Ernst Jünger der zweiten Fassung des Abenteuerlichen Herzens oder Ernst Bloch.
Da läuft das ja unter dem Begriff des Flanierens.
Da läuft
Sehen
das unter dem
Unterschied? Spazieren klingt ein bisschen gemütlicher eigentlich.
Es gab in den 80er Jahren und in den 90er Jahren vor allem dann so ein bisschen eine Inflation des Flaneursbegriffs. Also die Berliner Seiten der FAZ, die damals blühten, die haben das immer, also der Florian Illies hat es immer das F-Wort genannt. Also das, was keinesfalls ausgesprochen werden darf, war das Wort Flaneur. Einfach deshalb, weil es so inflationär gebraucht wurde. Deswegen spazieren gehen vielleicht. Übrigens gibt es auch eine soziologische Schule, also die Chicago School, die der Soziologie, ein Mann namens Park, dessen Vorname mir jetzt gerade nicht einfällt, der gesagt hat, wenn man also ein soziales Phänomen einkreisen möchte, dann sollte man dorthin gehen, wo es sich zeigt und wo die Leute leben, die man beschreiben möchte, und sollte zunächst mal ausführlich dort spazieren gehen und sich alles aufschreiben, was einem auffällt, und von diesen Beobachtungen aus dann in die soziologische Analyse einsteigen. Und ich glaube, das ist eine sehr fruchtbare Methode. Es gibt ja inzwischen auch so eine halb ironisch oder halb lustig gemeinte Spaziergangswissenschaft. Also es gibt in Kassel gibt es zum Beispiel einen spaziergangswissenschaftlichen Arbeitskreis, der von einem Lucius Burkhardt gegründet wurde, wo man eben auch versucht, aus solchen fußgängerischen Praktiken heraus bestimmte soziologische und ökologische Erkenntnisse zu gewinnen.
Also man kann sagen, das ist eine Verbindung von geschärfter Wahrnehmung oder Neugier plus Reflexion. Ja. Am Beispiel von Tiflis haben Sie dies jetzt zuletzt in einem Essay beschrieben, wo Sie die Zerstörung der Stadt beklagen. Mhm. Wenn Sie darüber mal erzählen, denn es gibt ja viele Deutsche, die kennen Tiflis, also Tbilisi heißt es ja eigentlich im Georgischen, gar nicht. Es ist eine Stadt, die relativ weit entfernt ist aus deutscher Wahrnehmung. Was ist denn der Reiz, Sie haben vorher mal das Wort orientalisch auch dafür verwendet, dieser Stadt Tiflis, und was beklagen Sie jetzt da an neuen Entwicklungen?
Es ist tatsächlich so, dass in diesen mittlerweile 6 Jahren, die ich dort verbracht habe, die Stadt sich radikal verändert hat. Und zwar in dem Sinne, dass Tiflis war nie eine Stadt wie Florenz oder so, aber es hatte einen unglaublich großen Charme, der sich vor allem zusammensetzte eben aus kleinen Häusern, kleinen Gärten, kleinen Hinterhöfen, Holzveranden, also so eine Mischung aus Orient und dann eben auch zaristischem, es gibt auch ein zaristisches Tiflis mit einem großen Boulevard. Und dieses charmante Tiflis wird inzwischen eigentlich großräumig abgeräumt und abgerissen und ersetzt durch sehr wenig sich von anderen Städten unterscheidenden Hochhäusern, die auch zum allergrößten Teil keine besonders gute Architektur sind. Das liegt eigentlich daran, dass es viel Kapital gibt, wahrscheinlich auch viel illegales Kapital, und dass man das eigentlich in Tiflis kaum anlegen kann, außer in Immobilien. Und es gibt keinen Aktienmarkt oder solche Dinge. Und das hat zu einer wirklichen Zerstörung der Stadt geführt, die mich traurig macht und nicht nur mich traurig macht, aber auch viele Leute sagen, das ist doch eigentlich prima und wir wollen diese alte Tiflis nicht mehr, wir wollen diesen ganzen alten Krempel nicht mehr und es ist doch toll, dass wir jetzt so hohe neue Häuser haben und so. Also es gibt eine Gegenbewegung dagegen, also so eine zivilgesellschaftliche Bestrebungen, diesen Zerstörungsprozess aufzuhalten, aber diese Bewegung ist sehr schwach und auch nicht erfolgreich.
Nun speisen sich vielfach diese Gegenbewegungen aus einem positiven Verhältnis zur Tradition, kann man sagen. Georgien hat ja Traditionen, die bei uns vielleicht gar nicht mehr bekannt sind, eine alte Weinbautradition etwa, aber Sie haben ja auch schon mal erzählt, also von bestimmten Kulten, die man in diesem Land noch antreffen kann, von denen wir hier überhaupt nichts wissen. Also wenn Sie da mal, ich sage mal, eine Lanze brechen sollten für jemand, der gerne nach Georgien fahren soll, was würden Sie ihm denn da ans Herz legen?
Naja, es ist einfach so, dass das Land unglaublich landschaftlich unglaublich schön ist. Das Land ist so groß wie Bayern und hat...
Und hat 4 Millionen Einwohner, glaube ich?
Also ich glaube 1 Million ist inzwischen nicht mehr in Georgien. Also es sind eher 3. Also es gibt auch nicht sehr verlässliche Volkszählungen jetzt, aber ich glaube 4 Millionen ist zu viel. Aber da gibt's eben alles von Hochgebirge bis zu subtropischem Strand und es gibt Wüsten, es gibt Steppen, es gibt Hochebenen und Weinbaugebiete. Sehr, sehr vielfältig und spektakulär schön. Und dann gibt's natürlich eben auch sehr alte Sakralarchitektur also so früh, wie wir nördlich der Alpen überhaupt nicht haben, also im 5. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert und dann im Hochmittelalter gibt es also auch große Kathedralen und das Essen ist wahnsinnig gut, Wein ist sehr gut, die Küche ist sehr originell und vielfältig und frisch und lecker und die Leute sind unglaublich nett, also sehr herzliche und freundliche und charmante Menschen.
Nun haben Sie ein Buch betitelt, Die vergessene Mitte der Welt. In diesem Buch geht es nicht nur um Georgien oder Tiflis, sondern auch um die angrenzenden Länder, also Aserbaidschan und Armenien oder die Städte, jeweils, wenn wir nennen wollen, die Hauptstädte Baku und Erevan. Warum ist denn diese Region, von der Sie sagen, es ist eine Mitte der Welt, kulturell gesehen, warum ist die vergessen worden?
Das hat ein bisschen zu tun natürlich vor allem mit der Existenz der Sowjetunion. Das war ja wie so eine Käseglocke, da konnte man dann nicht mehr hinfahren und man hat ja viel, was hinter dem Eisernen Vorhang verschwand 1917 und dann 1945 überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt im Westen. Eine gewisse Mitte ist es deshalb gewesen immer, also auch diese zwei anderen südkaukasischen Länder, weil das immer das Aufmarschgebiet war zwischen großen Weltreichen, also zwischen dem Byzanz und zwischen dem Persischen Reich und dem Russischen Reich. Und dann war das so eine Schlüsselgegend auch in dem sogenannten Grand Game, das die Engländer gespielt haben mit den Russen. Also man hatte ja versucht, die Russen hatten immer Ambitionen, nach Indien zu kommen und die Briten hatten immer die Intention, sie davon abzuhalten. Und deswegen hat man also systematisch immer diese, einerseits den Südkaukasus sich da gezankt und andererseits die mittelasiatischen Republiken versucht, sich unter den Nagel zu reißen und dann auch zu erforschen und zu kulturell zu durchdringen. Das war eben eine sehr interessante Zwischengegend. Und das war es eigentlich schon in der Antike. In der Antike gab es eben auch, also Pompeius hat da gegen Mithridates Feldzug geführt oder auch gegen Tigranes II. Von Armenien. Also das waren immer umkämpfte Gebiete und Gebiete, die man dem Gegner sozusagen strategisch wegnehmen wollte. Und in solchen Gegenden durchdringen sich die kulturellen Einflüsse eben sehr, sehr interessant. Also Sie haben vorher erwähnt, ich habe zum Beispiel da so Tieropfer gesehen, die so oberflächlich christlich überformt sind, aber die im Prinzip wahrscheinlich irgendwie ein Überrest des Mithras-Kults sind und die bis heute noch lebendig sind.
Haben Sie denn eine Vorstellung, dass diese Region, dieses Land Georgien aus dieser Position der Vergessenheit auch wieder herausfindet? Hat sich da was getan in den letzten Jahren? Georgien möchte ja gerne zum Westen, aber man hat den Eindruck, dass eigentlich diese Orientierungsbewegung einseitig ist. Dass viele Deutsche, also wenn ich jetzt mal über die Deutschen reden soll, die wissen über Georgien nichts, die waren da noch nie, obwohl sie Weltmeister im Reisen angeblicher sind. Aber es ist über Georgien kaum etwas bekannt. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund ist, weshalb man jetzt auch dieses Gastland 2018 soll Georgien sein auf der Frankfurter Buchmesse, ob das helfen wird. Sie waren ja jetzt 5 Jahre da, was haben Sie für einen Eindruck? Kommen die aus dieser unbekannten Ecke irgendwie raus oder bleiben die da?
Ich habe den Eindruck, dass der Tourismus sehr stark zunimmt. Also auch aus Deutschland, also auch so Rucksacktourismus, Wandertourismus, Bergsteigertourismus, natürlich immer noch eine Minorität, aber ich glaube eher, dass das Interesse zunimmt. Ich beobachte das schon auch, also es gibt viele Leute, die jetzt auch zum Beispiel eingeladen werden vom georgischen Kulturministerium, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, in der Vorbereitung auch auf diesen Gastlandauftritt 2018. Und natürlich ist es ein kleines Land und natürlich ist es weit weg und natürlich sind die Deutschen mit sich selbst beschäftigt und die anderen westlichen Länder auch. Aber ich glaube, dass sich das Land lohnt und dass es auch irgendwie auf den Schirm kommt.
Herr Wackwitz, Sie haben Musik mitgebracht, die wir jetzt auch spielen wollen. Das erste Stück, das Sie mitgebracht haben, ist ein Song von Lowell George. 20 Million Things heißt dieses Stück. Was hat Sie dazu bewogen, dieses auszuwählen?
Ja, also es ist komisch. Ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich alle 3 Stücke aus einer Zeit ausgewählt habe, die, also aus den 70er Jahren, eigentlich aus der Zeit, wo ich mich danach gesehnt habe, aus Deutschland wegzugehen, obwohl es noch eine Weile gedauert hat, bis ich es dann tatsächlich geschafft habe. Lowell George ist der tragisch früh verstorbene Gitarrist von Little Feat gewesen und das war eine Band, die für mich immer sehr wichtig war, auch übrigens heute noch ist, die machen auch immer noch Alben und Lowell George war ein großartiger Musiker und ich fand immer dieses Lied so einerseits traurig, andererseits aber auch irgendwie schön, weil es also kurz vor seinem Tod entstanden ist und er eben schreibt, dass er noch sehr viel vorhat und das fand ich immer schön.
Dann hören wir jetzt von Lowell George den Song 20 Million Things, eine Aufnahme aus dem Jahr 1979.
If it's fix a fence, fend a dance, I've got lots of experience. Rink it spent, all the letters never written.
Das war von Lowell George der Song 20 Million Things aus dem Jahr 1979. Mitgebracht hat die Musik der Schriftsteller und Leiter des Tiflisser Goethe-Instituts Stefan Wackwitz, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Wackwitz, Sie haben schon angedeutet, dass Sie vorhatten, aus Deutschland wegzugehen. Die Musik hat eine gewisse vielleicht auch Sehnsucht da geweckt, wie das so bei der Musik ist. Wenn wir aber jetzt mal zurückgehen, Sie sind 1952 geboren in Stuttgart. Dort auch in der Gegend, sage ich jetzt mal, zur Schule gegangen. Ich habe gelesen, Sie sind in einem evangelisch-theologischen Internat zur Schule gegangen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Das ist eine Schule, die es schon relativ lange gibt, also genauer gesagt seit dem 16. Jahrhundert. Das sind die württembergischen Klosterschulen, die also jahrhundertelang eigentlich dazu da waren, den Pfarrer- und Lehrernachwuchs des württembergischen Herzogtums hervorzubringen. Hesse hat diese Schule in einem Roman geschildert, er heißt Unterm Rad. Das ist, also Hesse ist da zwar hingegangen, aber hat dort nicht reüssiert, sondern ist wie seine Romanfigur, zwar nicht gestorben wie diese Romanfigur, aber von der Schule geflogen und hat dann eine Buchhändlerlehre gemacht, bekanntlich. Was ihn aber nicht daran gehindert hat, einen Nobelpreis zu kriegen. Es ist einfach eine Schule gewesen, die, da muss man ein Examen machen, man muss vorgeschlagen werden vom Ortspfarrer und dann hat man eine Freistelle und kann dann später ins sogenannte Tübinger Stift überwechseln und dann da Pfarrer werden oder auch Lehrer.
Darf man daraus folgern, dass Sie damals, ich sag mal, noch religiös-musikalisch waren?
Ja, ich bin überhaupt religiös-musikalisch, aber damals war ich ein sehr frommes Kind und frommer Jugendlicher und das war dann eine große Herausforderung, auch eine große Ehre für mich. Da ist man dann was Besonderes in einer kleinen Stadt wie Blaubeuren, wo ich da war damals. Ich muss auch sagen, dass ich sehr von dieser Zeit im Seminar zehre, also heute noch. Nicht nur, weil man da, also man hat gut Latein gelernt, man hat Griechisch gelernt, was ich aber nicht mehr kann. Wir haben sogar auch Hebräisch dann als AG gehabt und so. Aber einfach auch, es war für mich eine sehr interessante Zeit und ich hatte sehr gute Lehrer zum Teil. Und habe auch noch, also wir treffen uns auch noch regelmäßig, die Promotion, wie das heißt, das sind immer 30 Leute, die durch diese Schule durchgeschleust werden. Bis zum Abitur, ja. Sehr intensive und gute Betreuung auch einfach. Eine tolle Schule.
Also man kann vielleicht schon sagen, es ist auch eine landestypische Prägung, die Sie da mitgemacht haben. Denn Sie haben jetzt das Tübinger Stift erwähnt. Das ist ja berühmt eben, weil dort Hölderlin und Hegel und Schelling sich betätigt haben. Es gilt als Zentrum, wie soll man sagen, der protestantischen Kultur und der Philosophie des frühen 19. Jahrhunderts. Sie haben selber über Hölderlin sogar promoviert.
Ja.
Also insofern ist es eigentlich schon ein sehr starkes Erbe, was da durch diese Landschaft und durch diese philosophisch-pietistische Kultur offenbar richtig, auf Sie gekommen ist.
Ich erlebe das auch als ein ganz großes Privileg, dass ich da in Kontakt gekommen bin mit dieser Tradition und das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ja.
Wie sah das von elterlicher Seite aus? Haben die Eltern in Stuttgart gelebt?
Ja, die waren in Stuttgart zum Teil. Und dann, mein Vater ist ja beim Goethe-Institut auch angestellt gewesen. Und,
in Stuttgart?
Nee, in Stuttgart hat er Englischunterricht gegeben an der Dolmetscherschule und ist dann irgendwie zum Goethe-Institut gegangen, war aber eigentlich dann ganz lange nur in Deutschland unterwegs. Und dann nach Blaubeuren gezogen, dann nach Iserlohn, dann wieder zurück nach Blaubeuren. Und dann, als meine Schwester und ich schon erwachsen waren, also glaube ich 24, 25, sind sie dann noch ins Ausland gegangen, nach Athen zuerst und dann nach Paris.
Also da waren sie nicht dabei?
Da waren wir dann nicht mehr dabei, nein.
Jetzt haben Sie über Ihren Vater, wenn ich das richtig sehe, kein Buch geschrieben. Sie haben über Ihre Mutter ein Buch geschrieben und über einen Großvater.
Ja, nein, es ist so, dass es gibt eins, das, wo er so ein bisschen in den Vordergrund tritt, zumindest zeitweilig. Das ist Neue Menschen. Das ist also zwischen Ein unsichtbares Land und Die Bilder meiner Mutter ist ein Buch, das sich schwerpunktmäßig eigentlich eher mit der Studentenbewegung, der marxistischen Post-68er Studentenbewegung befasst. Aber da ist er so eine Kontrastfigur, weil er eben auch in der Hitlerjugend war und dann Gefangenschaft geriet und so. Also da ist er auch eine wichtige Kontrastfigur eigentlich. Man könnte fast sagen, es ist sehr stark über ihn auch, ja.
Also wenn man so diese Biografie sich anschaut, als 1952 Geborener, gehören Sie von der Generationszugehörigkeit eigentlich zu der Kategorie, die man die Zaungäste genannt hat.
Ja.
Das waren eigentlich keine klassischen 68er.
Nein.
Trotzdem waren Sie aber von den Themen noch doch bestimmt, wenn Sie sich auch vielleicht davon dann distanziert haben. Denn in diesem Buch Neue Menschen, von dem Sie jetzt gesprochen haben, da geht es ja um diese politische Bewegung der damaligen Zeit, also die man als Studentenbewegung oder 68er-Bewegung ja auch bezeichnet hat und von der Sie hier schreiben, es war ein politikförmiger Kollektivwahnsinn.
Ja, die eigentliche 68er-Generation, das war ja eine Generation, wo es auch sehr originelle Denker gegeben hat, wo auch eine gewisse berechtigte Befreiung eigentlich von überkommenen Denktraditionen und Klischees und so stattgefunden hat. Die Generation, der ich mich da zuordnen muss, war eigentlich eine eher unfreie Generation, denn sie ist also voll in diesen einerseits maoistischen, andererseits leninistischen, andererseits DDR-orientierten Politisierungsprozess reingekommen, der tatsächlich sehr, sehr wahnhafte Züge dann hatte und auch sehr viel anders als die eigentliche 68er-Generation, die ja eigentlich auch was Lustiges war und was Befreiendes, waren das sehr repressive Organisationen und die auch viel Böses angestellt haben. Nicht ohne Grund war das eigentlich die Zeit, wo die RAF dann eigentlich ihre große Untaten verübt hat.
Aber in welcher Form haben Sie dies damals aufgenommen? Sie haben dann studiert, nachdem Sie dieses Gymnasium abgeschlossen hatten, auch ein typisches Studium, kann man sagen, Germanistik, Geschichte, Philosophie in Stuttgart und München. Mhm. Haben Sie damals diese neomarxistische Theorie da an diesen beiden Orten noch aufgesogen und wie haben Sie sich dann auch davon wieder distanziert?
Ja, wie habe ich mich davon distanziert? Es ist im Grunde sehr schwierig. In München gab es diese marxistischen Gruppen. Also München war ich auch jetzt nicht so lang. Ich war vor allem dann in Stuttgart und war dann da Mitglied des sogenannten MSB Spartakus, was die Studentenorganisation der DKP war. Also mir ist das heute eigentlich so fern und so fremd und auch schambesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja dann später, also auch heute lebe ich in einem Land, das damals dem Sowjetrepublik war. Und wenn ich dann sage, dass ich damals sozusagen mehr oder weniger in der DKP war, obwohl ich nicht also ein Parteimitglied war, aber Sympathisant, dann merke ich, wie die Leute mich angucken und sagen innerlich, das können wir nicht verstehen. Ja, und ich kann es auch nicht mehr verstehen. Das ganze Buch Neue Menschen ist eigentlich ein Versuch, das verstehen zu wollen. Aber eigentlich, je genauer man in diesen Abgrund hineinschaut, desto seltsamer schaut er zurück. Es hat wohl ein bisschen was zu tun mit der pietistischen Tradition, über die wir vorher geredet haben. Ein gewisser Weltrettungs- und Weltverbesserungswahn, der sich dann eben auch marxistisch ausgetobt hat. Aber im Grunde ist diese Zeit für mich ein Rätsel. Rausgekommen bin ich, glaube ich, vor allem dadurch, dass ich nicht mehr an der Uni war. Dass man verliert dann sozusagen den Kontakt zu seinen Genossen und zu diesen Milieus. Dann bin ich auch mal 2 Monate nach USA gefahren, wo meine damalige Freundin studiert hat zu der Zeit. Und dann kommen einfach andere, auch die Bundesrepublik veränderte sich, die wurde etwas weniger, wurde irgendwie hedonistischer, also die 80er Jahre kamen und Punk kam und die Neue Deutsche Welle und so. Man ist ja da auch irgendwie Teil seiner kulturellen und sozialen Umwelt, die sich damals auch geändert hat und dann verliert man das irgendwie und dann ist es wie so ein Traum, aus dem man aufgewacht ist.
Jetzt müssen Sie uns dringend erklären, wie man denn aus dieser linken Tradition oder als, wie soll man sagen, agitierender Linker zum Goethe-Institut kommt. Denn das Goethe-Institut klingt jetzt nicht auf Anhieb, ich sage mal, als linke Anstalt, sondern es ist ja doch irgendwie angebunden ans Auswärtige Amt. Also es muss einen gewissen offiziellen Charakter haben und die, ich sage mal, die politische Stimmung, als Sie da hingekommen sind in Deutschland, das waren ja vermutlich die Kohljahre, war jetzt auch nicht gerade hauptsächlich links. Also erstens, wie haben Sie diesen Übergang bewältigt, ich sage mal, da dann ja doch eine formellere Position zu haben. Und wussten Sie, dass Sie so lange dabei bleiben würden? War das Ihr Lebensziel eigentlich?
Es war eigentlich das Gegenteil meines Lebensziels. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass mein Vater ja da schon gearbeitet hat. Übrigens hat das Goethe-Institut sich immer als auch eine gewisse Opposition zu den Kohljahren hat sich eigentlich immer als linksliberal verstanden. Insofern war das schon, sagen wir mal, ich war damals schon lang nicht mehr dabei. Ich war ja dann in der Schule, war Studienreferendar und war in London am King's College als Lektor für 2 Jahre gewesen und hatte insofern eigentlich alle möglichen autobiografischen Entscheidungen getroffen, die so hinter meinem Rücken sich gegen meine ursprünglichen Intentionen verbündet haben. Man macht ja Dinge auch unbewusst, und unbewusst habe ich mich in die Richtung bewegt, die mein Vater und auch mein Großvater schon verkörpert hatten, nämlich so eine Art Auslandsdeutschentum. Ja, und dann kam ich nicht mehr in Schuldienst rein, weil die Noten nicht mehr funktioniert haben nach meinem London-Aufenthalt, der mir aber eben auch wichtiger war als jetzt so eine Lebensstellung in Waiblingen. Und dann irgendwann mal kam das Goethe-Institut, wo ich mich dann irgendwie mal pro forma beworben hatte, eben auf mich zu. Und es wird sicher auch nicht geschadet haben, dass mein Vater dort auch war. Aber es hat mir auch nicht wirklich genutzt, glaube ich. Es war eher zum Teil ein bisschen peinlich, weil die Leute dann sagten, ach, da kommt ja der kleine Wackwitz. Der Große war mein Vater, und das war natürlich dann als Berufsanfänger nicht schön.
Herr Wackwitz, wenn Sie so zurückblicken auf diese jetzt lange Zeit beim Goethe-Institut, was glauben Sie denn, was Kulturpolitik oder Kulturaustausch überhaupt erreichen kann? Können Sie da was Positives berichten, oder hätte man sich das auch alles sparen können? Und vielleicht damit verknüpft noch eine persönliche Frage: Wo haben Sie sich denn am wohlsten gefühlt von diesen vielen Orten, die wir schon benannt haben?
Ich fange vielleicht mal mit dieser Frage an. Also wohlgefühlt habe ich mich eigentlich sehr in Tiflis jetzt auch. Aber vielleicht war die Zeit in Krakau noch ein bisschen wichtiger, weil ich da einfach in den Kontakt mit dieser sehr interessanten Gesellschaft, die sich da auch völlig neu strukturiert hat und neu erfunden hat, gekommen bin. Und das war im Grunde meine wichtigste Zeit, wenn man jetzt mal New York, was eben prestigereicher war, und davon absieht. Ob die auswärtige Kulturpolitik was bewirkt, das ist im Grunde, ich glaube schon, dass sie was bewirkt. Ich glaube nur, dass sie manchmal was ganz anderes bewirkt, als man so denkt. Also es ist zum Beispiel, es ist sehr unberechenbar. Also man weiß zum Beispiel, dass Baran Niromand ganz früh in den 60er Jahren Vorträge am Institut gehört hat von Enzensberger, und das sein Leben verändert hat und alles Mögliche dann eben mit großer Zeitverzögerung und so in seinem Leben passiert ist und auch dann eben im Leben der Gesellschaft, aus der er kommt. Das sind Sachen, die oft ganz kleine Anlässe sind, die aber schwer nachzuweisen sind und schwer kontrollierbar sind. Aber ich glaube, was wir auch unterschätzen, ist, dass die auswärtige Kulturpolitik für Deutschland auch sehr viel bewirkt. Also es bewirkt einen Zustrom einfach auch von Wissen. Und zwar dadurch, dass man Leute, Schriftsteller oder Künstler, ins Ausland schickt und die dann dort was erleben. Das habe ich immer wieder gemerkt, dass auch jetzt zum Beispiel Künstler kommen nach Tiflis und sagen, Mensch, wir wussten überhaupt nicht, wie interessant das hier ist, und das ist ja großartig und wir wollen wiederkommen und solche Sachen. Also es hat auch eine, wir denken immer, dass wir da irgendwas zeigen oder irgendwas beeinflussen, aber wir werden auch selber davon sehr stark beeinflusst, und insofern glaube ich, dass es schon was bewirkt. Für mich hat es wahnsinnig viel bewirkt.
Wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist ein Song von Ray Cooder, How Can a Poor Man Stand Such Times and Live? Wenn Sie sagen, warum Sie diesen Titel ausgewählt haben?
Das war für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Titel. Überhaupt Ray Cooder war für mich in den 70er Jahren ein extrem interessanter Künstler. Was ich so interessant finde an Ray Cooder, also am frühen Ray Cooder, ist, dass diese Songs sind alle nicht von ihm, sondern das sind sozusagen Ready-Mades, das ist so eine Art Politsong der 30er Jahre, den er eben ganz aufwendig mit Orchester und einer riesen Virtuosität interpretiert. Und das hat mich immer sehr gerührt, wie er dann sozusagen Volkslieder oder Politsongs oder Agitationssongs nimmt und aus denen so großartige Musik macht. Und How Can a Poor Man Stand Such Times and Live ist eins seiner großartigsten Lieder.
Dann hören wir jetzt diesen Song von Ray Cooder. Er stammt aus dem Jahr 1970. Officers kill without a cause. Then they complain about the funny laws. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Das war von Ry Cooder, How Can a Poor Man Stand Such Times and Live. Mitgebracht hat die Musik der Schriftsteller und Leiter des Tiflisser Goethe-Instituts, Stefan Wackwitz, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Wackwitz, wir haben schon über Ihr essayistisches Arbeiten gesprochen. Sie haben viele Essays in der Zeitschrift Merkur veröffentlicht, auch in der Zeitschrift Alltag, die mir persönlich jetzt gar nicht mehr bewusst ist, aber sie hat doch wohl existiert in den 90er Jahren, ist dann eingestellt worden. Sie haben auch viel geschrieben in Zeitungen. Was reizt Sie denn an diesem Genre? Der Essay als Form hieß mal ein Aufsatz, ein berühmter Aufsatz von Theodor W. Adorno, wo die Unsystematik und die Offenheit dieser Art des Schreibens liebt. Ist das eigentlich der Grund, weshalb Sie sich mehr für dieses Genre entschlossen haben? Denn Sie hätten ja auch, ich sage mal jetzt, Romane schreiben können oder Sachbücher anderer Natur.
Ja, also ich glaube, es ist auch so, dass ich glaube, nicht jede Form des Essay also so unbedingt schreiben möchte. Ich fühle mich einerseits eben dieser schon skizzierten Tradition der 20er Jahre sehr zugehörig, aber es hat sich dann auch erwiesen durch den Kontakt also mit der amerikanischen Literatur. Da gibt es eben, und der englischen Literatur, da gibt es die Tradition des Personal Essay, also eher so einer, wie soll man das nennen, einer eher persönlich gefärbten, auch idiosynkratischen Form des Schreibens, die für mich dann eigentlich immer wichtiger geworden ist. Da war eigentlich die Initialzündung der Kontakt mit den essayistischen Büchern von John Didion, also The White Album oder Slouching Towards Bethlehem. Das habe ich auch ganz, ganz früh auch mit einer ähnlichen Begeisterung gelesen wie Walter Benjamin. Und das sind Stücke, die aus einer journalistischen Tradition herkommen, aber mit großem literarischen Anspruch auch geschrieben sind und die so eine Art unsystematischen Blick auf Gesellschaft und auf persönliche Entwicklung ermöglichen. Mein Lehrer John Berger ist zum Teil auch in dieser Tradition des Personal Essay zu verorten. Und eben auch mein zweiter großer Einfluss, Michael Rutschke, der im Grunde so eine Art Klassiker des Personal Essay in Deutschland geworden ist. Es gibt ein fantastisches Buch von Georg Stanicek, ich glaube, der ist Professor in Siegen, und der, das heißt Essay BRD, und da untersucht er Formen des Essayistischen, die eben abseits dieses, sagen wir mal, repräsentativen Festredner-Essays, wie es also das eben auch gibt. Also das finde ich irgendwie immer so ein bisschen pompös. Ich habe dann lieber solche bisschen verrückten Formen wie also auch Rutschke oder Uwe Nettelbeck oder Alexander Kluge oder Helmut Höge. Also das finde ich viel interessanter, solche etwas abseitigen Formen des essayistischen Schreibens.
Nun hat der Essay diese verrückte Form, wie Sie sagen, einen wesentlichen Nachteil. Er wird nicht sehr stark rezipiert, er wird nicht viel gelesen. Es gibt kaum Zeitschriften, die Essays drucken. Stimmt. Wir haben die Zeitschrift Merkur schon erwähnt, die Zeitschrift Alltag ist eingegangen. Deshalb, glaube ich, gibt es eine Erklärung für ein Motiv in Ihrem Roman, denn Sie haben auch einen Roman geschrieben, Walkers Gleichung nennt sich dieses Buch. Und da wird erzählt eigentlich von dem Neid des Essayisten auf den Romanschriftsteller. Ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich das ein bisschen so autobiografisch interpretieren würde.
Das ist ein bisschen ist untertrieben. Also das ist natürlich ein lustiges Motiv oder so, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man dann so gefragt wird, also alle wollen ja einen Roman schreiben, nicht? Also wenn man sagt, was schreiben Sie denn so? Und dann sagt man, ja, ich schreibe da so Essays der Tradition der 20er Jahre und so. Das bringt nichts bei den Mädels. Da hat man wenig, also auch Lyrik wäre viel, viel besser. Also wenn man sagen kann, ich arbeite an meinem neuen Gedichtband. Das ist viel, viel aussichtsreicher. Aber man kann sich's ja nicht raussuchen. Also man macht halt, was man irgendwie kann oder was man machen will auch. Und ich habe mich eben so ein bisschen darauf kapriziert, zumal ich habe zwar mal einen Roman geschrieben, aber das ist nicht mein Metier. Ich habe dann auch mal versucht, also dieser Roman Walkers Gleichung ist ja eher ein komischer Roman. Ich habe dann auch mal versucht, den Ernsten zu schreiben. Das ist eigentlich ziemlich in die Hosen gegangen und wurde dann auch nicht mehr wiederholt. Ich habe dann irgendwie gemerkt, das ist nicht mein Genre.
Ja, nun haben Sie auch autobiografisch sehr stark gearbeitet und die eigene Familiengeschichte aufgearbeitet, kann man sagen. Es sind eigentlich Familienromane auch entstanden. Ein Buch über den Großvater, wir haben es schon erwähnt, der nach Deutsch-Südwestafrika ausgewandert ist. Und Sie haben zuletzt auch ein Buch über Ihre Mutter geschrieben, das heißt Die Bilder meiner Mutter. Ist das eigentlich auch noch gedeckt von dem Begriff des Essayismus oder ist das eigentlich schon was anderes? Wie würden Sie das bezeichnen und warum haben Sie sich eigentlich so tief in die Familiengeschichte reingekniet?
Ich glaube, dass das ein psychoanalytisches Motivationsfeld eigentlich ist. Ich fand das immer interessant und auch fast für mich notwendig, aber auch vielleicht gesellschaftlich interessant, sich damit zu befassen, wie man geworden ist und wo man herkommt. Und das ist dann natürlich die Familie, das Feld, wo jeder Spezialist ist und jeder auch Experte ist und jeder auch wirklich Dinge sagen kann, hinter denen er auch stehen kann. Interessant ist in meiner Familiengeschichte, dass sie eigentlich zum ganz großen Teil eben auch sehr stark verschriftlicht worden ist. Also meine Eltern haben sich sehr viele Briefe geschrieben, haben auch, es gibt Tagebücher von meinem Großvater, es gibt ein Memoirenwerk von meinem Großvater. Ich selber schreibe Tagebuch, seit ich 17 bin, und das ist ein großes Material eigentlich. Nicht, weil diese Familie so besonders oder so besonders wichtig wäre, sondern weil sie halt eine typische Familie ist, die aber gut dokumentiert ist. In dem letzten Buch geht es eben vor allem um das bildnerische Werk meiner Mutter, die eine Modeillustratorin der 40er und 50er Jahre war. Und an diesem Werk und auch an dem Leben meiner Mutter kann man sehr viel zeigen, wie, ja, sagen wir mal, wie die Befreiung oder Nichtbefreiung der Frauen auch mit der Kultur des 20. Jahrhunderts zusammenhängt. Und das hat mich interessiert. Und ich glaube, da war eben auch so ein durchschnittliches, wenn auch begabtes, aber durchschnittliches Frauenleben zu entdecken, das ich halt sehr genau kenne und das mich auch sehr stark eben beeinflusst hat, im Guten und im Schlechten.
Herr Wackwitz, unsere Zeit bei HR2 Doppelkopf geht jetzt leider schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit heute für dieses Gespräch genommen haben.
Dankeschön.
Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit dem Schriftsteller und Leiter des Tiflisser Goethe-Instituts Stefan Wackwitz. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack. Ich bitte Sie allerdings, Herr Wackwitz, jetzt noch die letzte Musik anzusagen, die Sie mitgebracht haben.
Ja, das ist ein Song von der Rolling Stones, von der Platte Goat's Head Soup. Und das heißt Coming Down Again, ein Titel, den Keith Richards singt und komponiert hat. Ein rätselhaftes Lied mit großer poetischer Kraft.